wir das mit dem Überlieferverhältnis. Das mit dem Überlieferverhältnis zu nehmen.
Ja.
Du hast ja jetzt die Bild-Zeitung da als Gegner ausgesucht. Das ist natürlich da vielleicht noch ganz einfach. Aber klar, die Griechen, die einzelnen Griechen, also ich will den Satz nicht verteidigen, ich will nur sagen, wie die komplizierte Bedeutung geht, wo der Satz dann sozusagen aus Sicht der anderen wieder stimmt. Nämlich gemessen an dem Resultat, dass du ja auch sagst, dass der griechische Staat das mit dem Wachstum nicht hinbekommen hat, was sich erst im Nachhinein herausstellt, stimmt das ja, so gesehen.
Dass er über seine Verhältnisse
genau gelebt hat. Genau, das stellt sich halt erst im Nachhinein heraus, der Kredit. Alles, was die an Schulden aufgenommen hat, sich eben nicht gelohnt. Also alle Haushaltsausgaben haben sich nicht rentiert, haben also im Nachhinein sich alle als unrentabel herausgestellt und folglich stimmt so der Satz.
Aber über die eigenen Verhältnisse hinausgelebt unterstellt irgendwie immer, dass es ein absolutes Maß gäbe, bei dessen vernünftiger Einhaltung es geklappt hätte. Und das ist nicht wahr. Und da, finde ich, ist das Argument gekommen, dass es eben sich letztlich in der Konkurrenz herausstellt, wer verliert. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob einer sparsam im Staatsverschulden war. Eher ist es so, dass viel Staatsverschuldung wirklich so ein Mittel sein kann in der Konkurrenz, die Deutschland vormacht.
Ja, deswegen hat die Bildzeitung nicht vor 20 Jahren geschrieben, dass sie über die Verhältnisse gelegt haben, sondern erst dann, als sie es wussten.
daran zeigt sich, was das für eine billige Schlaumeierei ist. Ne? Aber das Verhältnis ist eigentlich gar nicht richtig charakterisiert, mit dem über die Verhältnisse gelebt. Weil das dreht eigentlich das auf den Kopf. Was ich ein bisschen anreißen wollte, ist, man muss das mal ernst nehmen. Diese Nation organisieren ihre nationale Ökonomie. Und das daran hängende Leben überhaupt aller Insassen, das organisieren sie in der Abhängigkeit von dem Vorgriff auf Wachstum, das sie machen. Sie stellen das ganze Leben unter diese Vorgabe. Es ist also nicht so, es gibt die Verhältnisse, das ist bei kleinen Leuten so. Ich habe meine Verhältnisse, das ist mein Monatseinkommen und dann steht bei jedem blöden Kontoauszug steht drauf, was mein Dispo ist, ne? Steht gleich dazu, das ist sehr begrenzt. So, das Verhältnis, das ich skizzieren wollte, ist, es ist umgekehrt. Hier ist das Verhältnis umgekehrt. Staaten schöpfen auf sich als Gewalt Kredit, um ihre Nation auf den Kurs zu setzen, diesem Vorgriff auf Wachstum hinterherzuwachsen, den zu beglaubigen und für den nächsten Vorgriff eine taugliche Grundlage zu sein. Sie machen das, der ganze Witz an der Staatsschuld ist diese Umkehrung. Der Marx hat früher mal Witze darüber gemacht, aber wenn man sich heute anguckt, was da los ist, merkt man, wie recht er wieder hatte, auch in seiner humoristischen Art, der schreibt, das Einzige, was wirklich ins Volkseigentum übergeht im Kapitalismus, sind die Staatsschulden. Und jetzt wird einem an so einem Fall wie Griechenland klar, was er damit gemeint hat. Diese Sorte regieren mit Geld, diese Sorte regieren mit Kredit, macht richtig zum ökonomischen Sachzwang der Gesellschaft, allerdings auch des Staates, gerechterweise auch des Staates, macht richtig zum ökonomischen Sachzwang, dass sich das Wirtschaften auf dem Territorium und das Leben der Leute entweder darum verdient macht, diesen Vorgriff des Staates auf Wachstum zu verifizieren oder zu nichts Gutes. Nur verschwendetes Geld ist. Und dann heißt es mit einem Mal, wenn es nicht taugt, Wachstum zu machen, dann kommen mit einem Mal diese anrüchigen Bemerkungen auf, das wäre in Verhältnissen leben. Keiner findet die Verhältnisse anrüchig, wo die Leute die ganze Zeit beweisen müssen mit Wachstum, dass der Staat mit seinem Vorgriff darauf schon das korrekte Risiko für die Nation eingegangen ist.
Keiner sagt, die Finanzinstitute haben denen vielleicht ein bisschen zu viel Kredit gegeben. Natürlich klar, dass der Gläubiger schuld ist.
Ja, das ist auch eine schlechte Art, sich die Sache zurechtzulegen mit Schuld. Ne? Die Finanzinstitute haben genau so viel Kredit gegeben, wie sie sich ausgerechnet haben, dass sie daran reicher werden. Das ist eine Welt, in der hat Schuld und Sühne nichts zu suchen als Vorstellung.
Ich vermute ja, dass du noch drauf kommst, aber der Umgang, du hast ja jetzt gesagt zum Euro-Teil, der in der Euro-Welt ist den Staaten der Rückgriff auf die Geldhoheit untersagt und so werden sie allgemein auf das Wachstum im Euro-Raum festgelegt. Also geben ihre Geldhoheit ab. Jetzt ist es ja so, dass so Leute wie Sinn oder sowas sagen, na, das ist vielleicht der Anspruch gewesen, aber es wird gar nicht eingehalten. Das Verbot der direkten Staatsfinanzierung, das machen sie doch. Also jetzt machen sie ja, sie schieben ja durchaus Geld rüber. Ich weiß nicht, ob du das auf den Umgang mit der Pleite...
Ja, ich wollte ein bisschen noch was, also ich wollte heute eigentlich nicht so furchtbar systematisch sein. Ich wollte wirklich mal so ein kleines bisschen den Versuch machen zu sagen, wenn man sich mit diesem Zeugs gedanklich beschäftigt, dann muss man in solche Fragen eintauchen. Und das tut das Buch und deswegen soll man es kaufen.
Man kann sich das mit dem über die Verhältnisse leben auch nochmal so klar machen. Wenn der Spruch ernst gemeint wäre, müsste er für alle Staaten gelten. Weil sobald ein Staat einen Kredit auflegt, also sich Geld besorgt, getrennt von dem, was er tatsächlich als Steuern und Einnahmen aus der Gesellschaft bekommt, lebt er ja schon über seine Verhältnisse. Der Kredit selber ist ein Leben über seine Verhältnisse. Das will aber wiederum keiner gesagt haben. Das ist das eine. Das zweite ist, es tut so, als ob das ein systemfremder Umgang mit Kredit wäre. Und es ist deswegen kein systemfremder Umgang mit Kredit, weil das, was dadurch angeschoben werden soll, selbst darauf beruht, dass lauter Vorgriffe darauf gemacht werden, was zukünftig produziert wird. Das hat ja nicht der Staat erfunden, das findet er in seiner Gesellschaft vor. Und weil er das vorfindet, als Art und Weise, wie diese Gesellschaft Reichtum produziert, deswegen hilft er dann mit eigenem Kredit nach. Also insofern... Entweder man nimmt die Aussage ernst, dann sagt man, dann redet man aber nicht über den Kapitalismus. Oder man sagt, man redet über den Kapitalismus und dann muss man sagen, ja, dann muss man sich mit der Frage beschäftigen, warum spielt der Kredit in dieser Produktionsweise eine so hervorragende Rolle? Das ist aber ein bisschen eine andere Frage, als hat einer irgendwann was verkehrt gemacht.
Und warum spielt das so eine Rolle? Ja genau, also kann man die Frage auch beantworten, warum er so eine Rolle spielt.
Die Frage will ich jetzt hier nicht beantworten. Das ist ein Thema für sich.
Also, ich wollte ein paar Hinweise gegeben haben, welche herausragende Rolle er spielt. Man muss ja wirklich mal sagen, muss man sich auch mal wirklich durch den Kopf gehen lassen, dass man sich das so mal klar gemacht hat, wie gnadenlos und alternativlos damit feststeht, worum sich überhaupt der Wirtschafts- und Lebensprozess von Gesellschaften dreht. Der Vorgriff im Kredit ist sowas wie die unzweideutige Richtung, wofür der ganze Scheiß anschließend da ist. Das ist der Rigorismus, den man da studiert, und zwar hat, ich mache noch einen kleinen Ausflug, wird manchmal immer die Frage gestellt, ja. Wieso geht Griechenland überhaupt in sowas rein, wie den Euro? Warum geht solche Risiken ein? Ja, das ist wirklich bemerkenswert, weil man an der Stelle echt mal was studieren kann über solche netten Geschöpfe wie Staaten wie Griechenland. Als die in den Euro reingegangen sind, war das überhaupt der Grund für die, in den Binnenmarkt reinzugehen, zu sagen, also in den Euro und in den Binnenmarkt reinzugehen, so kann der griechische Staat endlich mal das etwas dafür tun, wofür er überhaupt Staat sein will. Er möchte nämlich eine politische Hoheit über einen funktionierenden, auf europäischem, eigentlich auf Weltniveau laufenden Kapitalismus sein. Und der Einstieg da rein war, der griechische Staat verschuldet sich, löst sich endlich von dem Erbärmlichen herum, das ist Staatsoptik, ja, löst sich endlich von den Erbärmlichen rumwirtschaften mit dem, was ihm seine vorhandene, schon kapitalistisch verfasste Wirtschaft einbringt, und packt die Sache andersrum an. Als Mitglied des großen Euroraums kann sich Griechenland Kredit nehmen bei den internationalen Finanzinstituten und sein Land ganz risikobereit, aber sehr optimistisch, kapitalistisch umflügen. Da ist ein Staat zu dem Beschluss richtig gekommen. Ja, so kann man doch im 20. Jahrhundert nicht mehr Staat machen, dass es Fischer gibt, dass es Olivenbauern gibt und Strände. Und dann vielleicht noch ein paar Räder. Ja, das war, man merkt richtig, ein Staat geht deswegen überhaupt rein, und zwar ganz vollkommen in der Gewissheit, ein Risiko einzugehen. Geht in diesen Euroraum rein mit dem Willen, mit dem Vorgriff durch Kredit in dem Land endlich mal dafür zu sorgen, dass eine Wirtschaft zustande kommt, die das abwirft, worauf es ankommt, Wachstum und nicht Oliven. Und wie gesagt, das ist auch gelaufen, dass Griechenland so lange Kredit bekommen hat. Das liegt daran, dass da wirklich massenhaft kapitalistisches Zeug gelaufen ist und übrigens auch ganz viel kaputt gegangen ist. Alles, was fürs nationale Wachstum machen auf europäischem Niveau nichts taugte, gibt es heute nicht mehr in Griechenland. So, dann haben sie das gemacht. Man merkt richtig, das ist bei Griechenland die Herangehensweise eines Staates überhaupt, der kapitalistische Produktionsweise will. Klar, das Risiko ist, dass man damit dann auch zu denen gehören kann, Verlierer in diesem Standortwettbewerb zu werden. Das ist übrigens, muss man mal sagen, die jetzige Regierung in Griechenland. Ich will gar nicht widersprechen, dass die von Europa erpresst worden ist. Aber erpressbar ist diese Regierung deswegen, weil sie auf dem Standpunkt steht, ohne kreditmäßigen Vorgriff auf erfolgreichen Kapitalismus hin zu regieren, ist alles andere nichts. Da teilt sie die Linie ihrer Vorgängerregierung. Na gut, dann mache ich vielleicht noch ein paar so ähnlich Skizzen zu der anderen Seite. Zu dieser Abteilung europäischer bzw. vor allen Dingen deutscher Politik, die sich insbesondere den linken Kreisen diesen merkwürdigen Vorwurf eingefahren hat, sie sei einerseits total asozial, andererseits aber auch ökonomisch voll verkehrt. Hat mich sehr geärgert, muss ich sagen, bei dieser Linkspartei. Diese Schlaumeierei, die nicht eine Sekunde hat unterscheiden wollen zwischen der Verelendung der Leute dort und einer Klage, dass es in Griechenland so doch bestimmt nicht wieder zu Geschäftswachstum kommt, als ob das dasselbe wäre. Und dann noch dieser Abgang, es sei ja total ökonomisch unvernünftig, was da gemacht würde, weil so würden ja dann die Geldgeber mangels Wachstum in Griechenland nicht mal ihre Kredite wieder bedient bekommen können. Haben die alles einfach in eine Reihe gestellt und gesagt, sie wissen es besser. Da beziehe ich mich jetzt mit ein paar Argumenten, vor allen Dingen auf den Aufsatz von 2015, die imperialistische Wahrheit der Krise und der Rettung Griechenlands, ein Hilfsprogramm für Deutschlands Europaprojekt. Also, das ist ja erstmal richtig konstatiert. Das ist ein rigoroses Sparprogramm, was die Troika oder Institutionengläubiger unter deutscher Führung Griechenland da aufnötigen. Es ist klar, dieses Sparprogramm als Regierungsprogramm in Griechenland durchzuziehen, ist im Wesentlichen wirklich rigoroses Verelenden des dortigen Volks. Und auch das lässt sich nicht bestreiten, das kommt richtig in der Form erpresserischer Diktate von Seiten der Gläubiger. Gegen den Schuldnerstaat Griechenland auf die Tagesordnung, das ist ein regelrechtes Durchregieren aus den Eurozentralen in das Haushaltsgebaren und das heißt ja das Regieren des griechischen Staates. Das lässt sich alles nicht bestreiten. Auch klar ist, dass da Deutschland eine treibende Macht ist und die sogar ein Gesicht hat und das ist der Schäuble. Aber diese aufgeregte Verärgerung darüber, die hat sich wenig die Frage gestellt, warum machen die das eigentlich? Soll man das denn wirklich sich so vorstellen, dass es der europäischen Gläubigerpolitik um den Schaden der Griechen geht, als Zweck. Es gab auch diese Töne, das ist der deutsche Hegemon, so wirklich sollte einem so nahelegen, die regieren nach Griechenland durch, um der Unterdrückung dieses Staates willen. Das erklärt die Sache verkehrt. Fange ich auch da mal wieder an mit ein bisschen Bildzeitungsquatsch. Die hat es ja ihren Lesern so erklärt, die hat gesagt, die Griechen müssen gestoppt werden, immer die Griechen müssen gestoppt werden, weil sonst machen die mit ihrer Lebensart unser Geld kaputt, den Euro. Allemal konnte daraus der Bildzeitungsleser nehmen, dass mit Griechenland jetzt hart verfahren wird. Aber ich habe mich wirklich gefragt, warum hat nicht ein einziger von diesen Lesern mal die Frage aufgeworfen, wie soll das überhaupt gehen? Was behauptet diese Zeitung da? Wie sollen den Griechen das Geld Europas kaputt machen? Wie sollen die mit ihren, wenn sie überhaupt welche haben, kleinen Einkommen und Ausgaben, wie sollen die damit das Geld dieses ganzen Staatenblocks ruinieren? Das wirkliche politische Urteil Deutschlands und dieser Eurogläubiger, das ging auch auf was ganz anderes als auf die Griechen. Das hat sich tatsächlich die Schulden des griechischen Staates vorgeknöpft und die Diagnose, die gefallen war an den Finanzmärkten, aus denen wird nichts Lohnendes. Die Schulden des Staates, die waren das, worum sich deutsche Politik gekümmert hat und der Sorgegegenstand deutscher Politik war wirklich das Geld Europas. Und die machen das auch aus gutem Grund, sich um das Geld Europas zu kümmern. Es ist nämlich ihrs. Es ist nämlich der da organisierte Widerspruch im Euroraum, dass das ein Geld von 16 konkurrierenden Partnerstaaten ist. Dass natürlich von den 16 konkurrierenden Partnerstaaten auch welche sind, die dann ihre Niederlagen in dieser Konkurrenz haben, ihren Kredit verlieren, nach den harten Maastricht-Riegeln sogar ihr Geld zum Regieren verlieren. Aber die Sache hat ja noch einen Inhalt. Dann sind ja in dem gemeinsamen Geld, also auch in dem Geld, mit dem Deutschland seine Politik und sein Wachstum und seine Weltgeschäfte betreibt, dann sind ja in diesem gemeinsamen Geld schlechte Schulden angesammelt worden, Wachstumsniederlage, Wachstumsmisserfolge angesammelt worden. Das ist das, was die deutsche Politik zum Gegenstand ihrer, ja, ich nenne es mal Betreuung, ohne dass das jemand für was Freundliches halten soll, gemacht hat. Diese Konsequenz für die gemeinsame Währung, wenn in der Partnerstaaten Schulden machen, die sich nicht lohnen, sondern die als uneinbringlich an den Finanzmärkten beurteilt und dann so gehandelt werden. Da sagt Deutschland, das darf nicht weiter passieren. Da besteht Deutschland auf dem, was ich vorhin mal kurz angedeutet habe, Prinzip dieser Gemeinschaftswährung. Dieses Geld darf nur im Einsatz sein in der Hand von Staaten, dafür erfolgreich Wachstum im Euroraum herbeizuführen. Und wenn dann die deutsche Politik, und es stimmt ja, den Urteilen der Finanzinstitute Recht gibt, die griechischen Staatsschulden taugen nichts, Griechenland ist überschuldet, dann macht es die deutsche Politik gar nicht um der Banken willen, um denen Recht zu geben. Das tun sie damit schon. Banken sind ja sogar mehr oder weniger rausgekauft worden aus den nicht mehr lohnenden Schulden. Aber da macht sich Deutschland objektiv zu so etwas wie dem Anwalt von überhaupt dem Prinzip eines guten Geldes, einer guten Währung, die man mit dem Euro gegründet haben will. Da reitet nämlich die deutsche Politik auf dem Prinzip rum. Naja, dieses Geld wird zwar politisch gestiftet, aber es soll gefälligst dadurch seinen Wert haben, dass es erfolgreich kapitalistisch genutzt wird. Und es soll nicht untergraben werden dadurch, dass sich der kapitalistische Nutzen, das Wachstum, beim Einsatz von Schulden nicht einstellt. Die reiten auf einer Bestimmung des modernen Geldes herum, und so gesehen hat die deutsche Politik mit diesen Spardiktaten gegen Griechenland samt Verelendung des dortigen Volkes die Härte an sich, so etwas wie eine politische Notwendigkeit auf seiner Seite zu haben. Das ist die Logik, die dort praktiziert wird. Ob der Schäuble die versteht oder nicht, ist dabei vollkommen wurscht. Es ist die Logik, die da produziert, die Logik, die da praktiziert wird, ist die: Die Güte des gemeinsamen Geldes Deutschland ist durch Schulden Griechenlands, die sich nicht lohnen, gefährdet, betroffen. Und wo in Griechenland erstmal kein Wachstum in Aussicht steht, um diese Schulden wieder gut zu machen, zu beglaubigen, zieht man die Konsequenz, dann müssen die begrenzt werden. Dann darf es dort keine Euro-Schöpfung geben, wo sie sich nicht lohnt. Das ist der Rigorismus, dann muss der Staat und damit das ganze Volk, das an seinen Aktivitäten hängt, heruntergeschrumpft werden, was seinen Finanzaufwand anbelangt, heruntergeschrumpft werden auf das, was es an lohnenden kapitalistischen Geschäften bei ihm noch gibt oder realistischerweise in nächster Zeit in Aussicht stehen. Dieses brutale Prinzip eines modernen Geldes, das kann man sowas wie den heimlichen Begriff dessen nennen, was da die deutsche Politik mit Griechenland betreibt. Entweder lohnt sich der Einsatz des Geldes, dann darf es auch als Kredit in Umlauf gesetzt werden, oder es lohnt sich nicht, dann muss es um seines Wertwillens eben vorenthalten werden, die damit kein Wachstum generieren. An dieser Reaktion der deutschen Politik muss man übrigens, gerade auch wenn ich so an diese kritischen Gemüter denke, die sich da über die Asozialität Deutschlands aufgeregt haben, muss man schon mal auch auf einen Unterschied hinweisen. Da passiert für den griechischen Staat nicht ganz dasselbe wie fürs griechische Volk. Der griechische Staat wird mit diesen Maßnahmen ja allemal noch formell als regierendes Subjekt aufrechterhalten. Er kriegt ja sogar eine Prolongierung von Schulden, damit er sein, ja was denn jetzt, brutales Verelendungswerk an seinem Volk nach allen Regeln der Staatskunst erledigen kann. Was übrigens auch in dem Zusammenhang sehr bemerkenswert war, war das Bekenntnis deutscher Politik zu etwas, wo man denkt, sowas sagen sonst immer nur linksradikale bürgerlichen Staaten nach. Aber wenn die darüber geredet haben, Griechenland muss so runtergespart werden, und dann noch dran gesetzt haben, natürlich müssen wir auch was für die Wettbewerbsfähigkeit, für eine neue Wettbewerbsfähigkeit dieser Nation tun. Da haben die nicht eine Sekunde gezögert, Wettbewerbsfähigkeit unmittelbar zu übersetzen in die Leute müssen billiger werden, die Leute dürfen sozial nicht so teure Kosten verursachen, Rente runter, Gesundheitskosten runter. Die Leute dürfen nicht gesetzlichen Beschränkungen in der Benutzbarkeit unterliegen. Dafür gibt es das schöne Fremdwort von Flexibilität des Arbeitseinsatzes, des Arbeitsmarktes. Das ist dort ganz kühl buchstabiert worden als, das sind die Mittel einer Nation, für kapitalistisches Wachstum vielleicht wieder interessant zu werden. Das sind die Mittel einer Nation, die über andere Mittel nicht mehr verfügt. Über Kredit verfügen sie ja nicht. Und das mit dem Wachstum von Kapital war bei ihnen ja gerade als Misserfolg bilanziert worden. Also haben die sich nicht anständig, also haben die sich nicht angestellt zu sagen, dann ist das Volk billiger zu präsentieren, doch allemal noch das verbleibende Mittel einer Nation, sich für kapitalistisches Wachstum wieder zurechtzumachen. Man kann natürlich die andere Seite sagen und sagen, das hat auch was ökonomisch Absurdes, was da gemacht wird. Weil es ja wirklich bloß das Abräumen von Kosten und Schranken für mögliche Geschäftstätigkeit in Griechenland ist. Und das Entscheidende für Geschäftstätigkeit dadurch überhaupt nicht zustande kommt, das ist im Kapitalismus nämlich immer noch Kapital. Bloß weil Leute billig sind, gibt es kein Wachstum. Ja, dann würde Afrika ja die Weltmärkte überrennen. Aber ich wollte wirklich mal das andere betonen, und zwar mit Absicht auch mal so elementar betonen, um mal zu sagen, das hat seine politökonomische Logik, was Deutschland da macht. Da tritt dieser Schäuble gewissermaßen auf als Charaktermaske dessen, was für ein gutes Geld wirklich notwendig ist. Das tut er allerdings bei der Gemeinschaftswährung Euro dann doch sehr national interessiert. Was die dann nämlich machen mit diesen Maßnahmen, Deutschland und seine Führungspartner in Europa, was die da machen in Sorge um das gemeinsame Geld, ist eine Trennung zu organisieren. Ist richtig eine Trennung zu organisieren, die darin besteht, das Geld, das gemeinsame Geld, der Euro und sein geschäftlicher Gebrauch, die sollen als ganz grundsolide und weiterhin wachstumsträchtig getrennt davon werden, dass es Misserfolge nicht im Euro, sondern nur in Griechenland gibt. Es ist ein systematisches politisches Bemühen, den geschäftlichen Misserfolg im Euroraum zu lokalisieren und als Verbindlichkeit, als bleibende Verbindlichkeit des Staates aufrecht zu erhalten, der da eine schlechte Bilanz gemacht hat.
Also dazu gehört dann ja auch, dass Sie die ganzen Schulden auf keinen Fall entwerten wollen. Also die ganze Abteilung. Was der Sinn dann ja quasi schon wieder als wir finanzieren sie immer weiter.
Ja, der Sinn sieht bloß die Seite, dass das Aufrechterhalten der Schulden, wenn ein Staat ja von den internationalen Finanzmärkten keine Kredite zur Prolongierung der Schulden mehr kriegt, dass das Aufrechterhalten der Schulden dann eben wirklich nicht anders zu haben ist, als dass politischer Kredit der Euro-Institutionen geschöpft wird und das Zeugs prolongiert wird. Ne? Der sieht das prolongieren, aber die andere Seite, die ja wirklich bemerkenswert ist an diesem Griechenland, ist, dieses Land darauf festzunageln, wer in Euro-Verbindlichkeiten eingegangen ist, hat für diese Verbindlichkeiten gerade zu stehen. Euro-Schulden gelten, ganz wurscht, ob ein Euro-Staat Aussicht hat, dafür was herbeizuwirtschaften. Das ist schon wieder ein Gütebeweis für dieses Geld, den Deutschland da, beziehungsweise diese europäischen Institutionen, an Griechenland durchexerzieren. Was also der tatsächliche Grund für diesen Rigorismus der deutschen Politik Griechenland gegenüber ist. Der wirkliche Grund ist, dass der Geldimperialismus der deutschen Nation einen dicken Widerspruch hat. Der Geldimperialismus der deutschen Nation besteht im Folgenden. Deutschland ist die treibende Macht gewesen mit dem Urteil, wenn man ein Geld haben will, das so etwas Ähnliches werden kann wie der Dollar, dann ist selbst Deutschland und seine Wirtschaft dafür zu klein. Dann ist selbst Deutschland und seine Wirtschaft dafür zu klein, denn die Güte eines weltweit benutzten Geldes, die besteht darin, dass es den geschäftlich interessierten Benutzern von Geld die Freiheit zu Geschäften auf großem Niveau eröffnet. Wenn man dieses Geld besitzt als Geschäftsmann, sei man im Bankensektor tätig oder sei man im industriellen oder Handelssektor tätig, dann hat man die Geldmacht in der Hand, mit der man Kapitalgeschäfte aller Art möglichst überall machen kann, so wie es die eigene Kalkulation verlangt. Ja, sogar Staaten stehen auf dem Standpunkt, um den Geschäftsleuten auf ihrem Standort das sicher zur Verfügung zu stellen, müssen sie in Gestalt ihrer Nationalbank hinreichend solche Gelder verfügbar halten. Dann sind es Reservewährungen. Und da hat die deutsche Politik, aber auch die französische Politik, am Ende sogar Griechenland. Aber erstmal waren es die Macher. die haben das Urteil gehabt, dafür sind doch unsere Nationen als Nationen mit ihrem nationalen Kapitalismus, selbst wenn wir Exportweltmeister sind, nicht genügend politökonomische Substanz, um einem Geld von Europa diese Qualität zu besorgen. Hat man dieses Geld, dann hat man überhaupt die Finanzmacht im Weltmarkt. So haben sie allen Ernstes das Geld für Europa auf diese breitere Basis gestellt. Haben einen ganzen europäischen Kapitalraum, so wie ich ihn vorhin kurz skizziert habe, ein Kapitalraum mit diesem Rigorismus, da haben die Kapitale mit ihren Konkurrenzentscheidungen volle Freiheit, grenzüberschreitend. Das haben sie diesem Geld zugrunde gelegt und haben diese Gemeinschaftswährung Euro gegründet, mit einer eigentümlichen, widersprüchlichen Konstruktion. Und die eigentümliche, widersprüchliche Konstruktion besteht darin, dass dieses gemeinsame Geld sich zwar auf einen gemeinsamen Euro-Raum gründet, aber der besteht aus heutzutage 12, soweit ich weiß, 12 nationalen Staaten, die erbittert um den Ertrag aus diesem Wirtschaftsraum und von diesem Wirtschaftsraum heraus konkurrieren. Und jetzt ist das voraussehbare Ergebnis eingetreten. Das voraussehbare Ergebnis ist eingetreten, dass dann nicht alle diese 12 Partnerstaaten dauernd mit Wachstum erfolgreich sind, dass sie sich in Gewinner und Verlierer scheiden. Was das für Verlierer für ein Widerspruch ist, den hatte ich vorhin entwickelt. Jetzt ist es aber auch für die Gewinner ein Widerspruch. Weil mit diesen Misserfolgen von Partnerstaaten des Euro auch der Gelderfolg der Gewinnerstaaten des Euro, also vorneweg Deutschlands, in Frage steht. Und das ist die parteiliche, die nationalistische Motivation Deutschlands, so rigoros auf dieser Trennung zu bestehen, zwischen guten Schulden in Euro und schlechten, nämlich griechischen Schulden in Euro. Das ist der erbitterte Wille, die Güte des Euro vom Nutzen und von den Misserfolgen solcher Staaten wie Griechenland zu trennen.